Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Herzlich willkommen zur 9. Etage, dem Podcast des Wissenschaftsrats. Künstliche Intelligenz verändert die Wissenschaft. Ob es um die Entwicklung von Krebsmedikamenten geht, um neue Impfstoffe oder um Malariamittel. KI wirkt wie ein Turbobeschleuniger für die Forschung in der Medizin, Biologie oder in der Chemie. Wofür bislang jahrelange Laborexperimente nötig waren, benötigt eine KI, wie beispielsweise AlphaFold, heute wenige Stunden oder Tage. Large Language Modelle wie ChatGPT verändern die Produktion von Büchern und anderen wissenschaftlichen Arbeiten oder auch von Gutachten. Auch in Studium und Lehre eröffnet KI neue Möglichkeiten, etwa für eine individuelle oder eine bessere Betreuung. Wie KI Wissenschaft verändert und wie sich die Wissenschaft verändern muss, das diskutiert seit neuestem die Fokusgruppe KI des Wissenschaftsrats. Ihr Vorsitzender, Professor Wolfgang Lehner, ist heute bei uns als Gast zugeschaltet. Er ist Professor für Datenbanken und Direktor des Instituts für Systemarchitektur an der Technischen Universität Dresden. Hallo Herr Lehner, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Herr Lehner, bevor wir zur Arbeit nun der Fokusgruppe kommen, möchte ich zunächst etwas erfahren über Ihre eigene Forschung zu Datenbanken. Sie schaffen die Grundlage dafür, dass KI überhaupt funktioniert und gute Ergebnisse liefert. Kann man das so sagen?
Ich glaube, das fasst das, was wir teilweise tun, wirklich ganz gut zusammen. Was wir versuchen, ist mit unserer Arbeit oftmals ein bisschen das zu treiben, wenn ich es vielleicht mal mit einem Eisberg vergleichen darf. Das, was aus dem Eisberg eben nicht herausguckt, was wir üblicherweise sehen und was wir in der aktuellen Wahrnehmung ja hinlänglich diskutieren. Sie hatten die Large Language Models, ChatGPTs etc. angesprochen. Das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Das ist die ganz phänomenalen Algorithmen, die aus eben großen Datenbeständen heraus Wahrscheinlichkeiten von Auftreten einzelner Worte etc. herausfinden. Aber all diese Verfahren, die basieren eben auf einer Datenbasis und diese Datenbasis muss erschlossen werden. Die benötigt eine entsprechende Qualität. Qualität muss gefühlt werden, muss gemessen werden, muss gesteigert werden. All das kann kein einzelner Mensch mehr realisieren, sondern hier heißt es, wie kann ich im Sinne menschliche Effizienz verbessern? Und auch dafür gilt Garbage in, Garbage out, also auch die beste KI, kann nur so gut sein, wie die Trainingsmenge tatsächlich ist. Also wenn wir keine hohe Qualität in der Trainingsmenge haben, dann wird das auch nichts mit guten Ergebnissen.
In der KI-Forschung konkurrieren Universitäten wie Ihre mit Weltkonzernen. Und Sie sprachen gerade über diese riesigen Datenmengen. Dafür braucht man ja leistungsfähige und auch teure Hardware, die sich Microsoft, Meta oder Alphabet oder Google ja leicht leisten können. Und wie gehen Sie denn mit dieser wirtschaftlichen Konkurrenz um? Können Sie da konkurrieren?
Also von Konkurrenz würde ich nicht grundsätzlich sprechen wollen. Ich denke, das Verhältnis muss man differenzierter betrachten. Also wir haben auf der einen Seite natürlich ganz klar auch eine EU, die mit ihrem AI Chips Act ganz deutliche Richtlinien und Strategien vorgibt, dass in Europa mittelfristig, langfristig man IT-technisch, und das geht von ganz groß, von dem Supercomputer-Infrastrukturen, die EU hat hier Euro-HPC als Infrastruktur aufgebaut. Das geht weiter bis ins ganz Kleine, die tatsächlich einzelnen Chips offen zu legen und nicht durch proprietäre IP zu verstecken. Auch hier gibt es Entwicklungen, RISC-V, also eine offene Rechnerplattform, die von der EU gepusht wird. Also ich glaube, da ist unglaublich viel Spiel und viel Musik in der Luft. Und das ist tatsächlich in gewisser Weise schon Konkurrenz, aber im Sinne einer offenen Wissenschaftsdisziplin. Zur Konkurrenz auf der anderen Seite zählt natürlich auch Partnerschaft. Und auch hier ist es so, dass alle Gruppen im Wesentlichen schon partnerschaftlich zusammenspielen. Auch wir arbeiten mit großen Chip-Herstellern extrem synergetisch, auch seit vielen Jahren zusammen. Wir bekommen beispielsweise Zugang zu Technologie, die noch gar nicht richtig öffentlich verfügbar ist. Das heißt, wir können bereits im Vorfeld unsere Experimente durchführen. Wir können Publikationen entwerfen, Messungen realisieren. Und wenn dann diese Hardware verfügbar ist, dann können wir auch bereits schon mit Publikationen herauskommen. Also ich glaube, was wichtig ist, ist neben dieser menschlichen Effizienz, wie kann man tatsächlich den Input, die Daten entsprechend hochqualitativ zusammenstellen, ist auf der anderen Seite die technische Effizienz notwendig. Und da, glaube ich, ist die EU mittelfristig ganz gut aufgestellt.
Beispiel für Kooperation zwischen Forschung und Industrie ist ja die KI Alpha Fold, die für nicht kommerzielle Forschungszwecke kostenlos genutzt werden kann. Alpha Fold, das muss man sich vorstellen, simuliert das Falten von Proteinen, was auch bei uns im Körper in den Zellen passiert, sagt deren Struktur voraus und sagt voraus, wie die Proteine miteinander und mit anderen Molekülen agieren. So kann man sozusagen virtuell ausprobieren, wie Medikamente oder Impfstoffe wirken. Früher dauerte es Jahre, um die 3D-Struktur eines einzelnen Proteins experimentell zu bestimmen. Und diese KI erledigt das in wenigen Minuten oder in Stunden, je nachdem, wie komplex das ist. 200 Millionen mit dieser KI errechneter Proteinmodelle stehen heute zur Verfügung in einer Datenbank und jeder kann sie nutzen. Was bedeutet so ein rasanter Fortschritt durch KI für die Forschung?
Also ich denke, wir werden in vielen Fällen solche Fortschritte wie Alpha Fold sehen. Nicht in allen, aber wir werden sicherlich auch insbesondere in der sehr experimentiergetriebenen Wissenschaftslandschaft es erleben, dass wir weiterhin entsprechende Aktivitäten durchführen müssen. Aber vielleicht auch ein Beispiel gesprochen, wenn ich 100 Experimente oder 100 Proben in einem Experiment untersuche, dann werde ich auch weiterhin diese 100 Proben untersuchen. Aber ich werde mir von der KI sehr ziemlich genau sagen können, was wären denn die guten Proben? Welche Konstellationen, welche experimentellen Eckdaten sollte ich denn beachten können? Und ich werde sicherlich dann auch schneller, da ich gezielte Proben erstellen kann, schneller zu einem Ergebnis kommen. Und das hat positive Auswirkungen, weil wir schneller werden. Das hat natürlich auch gewisse Gefahren, weil wir vielleicht auch ein bisschen getriebener werden. Also ich glaube, da gilt es abzuwägen und auch eine Balance zu finden, in welche Richtung wir KI als Werkzeug so einsetzen, dass wir beschleunigen, aber eben nicht getriebene werden.
Und können Sie sich vorstellen, dass die KI diese qualitätssichernden und auch die kreativen Elemente, die der Mensch in diese Arbeit einbringt, irgendwann auch noch weiter unterstützen kann oder vielleicht sogar ersetzen kann? Im Moment faltet ja diese KI sozusagen nur die Proteine, rechnet das durch, also sie spart Zeit, aber da steckt ja kein kreatives Moment drin, wenn ich das richtig verstehe als Laie.
Sehe ich auch so. In dem Bereich bin ich auch wirklich absoluter Laie. Aber wenn ich es nochmal generalisieren würde, insbesondere im wissenschaftlichen Bereich, ich würde das anders bewerten im industriellen, fertigenden Gewerbe. Im wissenschaftlichen Bereich sind wir immer an der Spitze. Das, was wir uns heute ausdenken, das hat eben eine KI noch nicht gelernt. Also ich gehe schon davon aus, und ich denke, das ist ja das, was Wissenschaft auch auszeichnet, nämlich Neues zu entdecken. Und das Neue zu entdecken, der Funke, ich denke, der wird in der Wissenschaft auch immer von Menschen kommen und kommen müssen. Aber die Unterstützung, die Werkzeuge, den Input, wer uns wie leitet, den Weg links und rechts zu gehen, ich glaube, da wird eine KI uns extrem helfen und das wird einen sehr, sehr großen Wandel in vielen Wissenschaftsdisziplinen hervorrufen.
Nun steckt hinter Alpha Fold DeepMind von Google, was nochmal unterstreicht, dass amerikanische Konzerne führend sind auf dem Gebiet. Deutschland und Europa dagegen hinken hinterher und Erfolgsgeschichten wie DeepL, was in Deutschland entwickelt wurde, sind hier eher die Ausnahme. Welches Potenzial haben denn aus Ihrer Sicht deutsche oder europäische Firmen, Sie beraten ja auch selbst welche, können wir den Vorsprung von Google und Co. überhaupt aufholen und einholen?
Aufholen und einholen. Die Frage ist, ob wir das auch tatsächlich wirklich anstreben sollten. Vielleicht kann ich auch hier mal nochmal eine Metapher verwenden. Auch wieder zurückgehend auf die großen Sprachmodelle, die jetzt eben in aller Munde sind. Wenn wir die uns ein bisschen so als Stamm eines großen, schönen Baumes uns vorstellen könnten, dann sehen wir, dass dieser Baum jetzt schon, Sie hatten AlphaFold genannt, ein paar Äste entwickelt hat und auch hier und da schon ein paar Früchte entwickelt hat, die geerntet werden können. Und naja, wir wissen alle, da sind auch die eine oder andere faule Frucht mit dabei. Aber zurück zum Bild. Deutschland war und ist im IT-Bereich immer, immer richtig gut, wenn es um Anwendungsnähe geht, wenn es darum geht, eine Industrie zu unterstützen, ganz spezifisch Lösungen für komplexe Anwendungsszenarien zu bauen. Und ich glaube, in dem sehr industrienahen Bereich etwas zu weiterzuentwickeln, jemandem zu helfen, Prozesse zu unterstützen, da ist Deutschland stark, da war Deutschland stark, ist Deutschland stark. Und auch wieder im Bild zu bleiben, wenn wir hier weitergehen und schrittweise Nutzen dieses Stammes und Astwerk aufbauen und dann eventuell auch Früchte ernten könnten. Das würde ich mir auf der einen Seite wünschen. Aber was ich nicht damit sagen will, ist, dass wir nicht starten sollten, auch eigene Bäume zu züchten oder zu pflanzen. Auf jeden Fall sollten wir das auch tun. Aber wie es immer so ist, eine deutsche Eiche, die ist wunderbar und wunderschön und stabil und robust. Und die hat auch ihren Platz im KI-Biotop. Aber wir wissen alle, Eichen wachsen auch langsam und Geschwindigkeit ist the name of the game.
Das ist eine schöne Überleitung zur Arbeit der Fokusgruppe KI, die ja auf Geschwindigkeit machen soll, sich einmal im Monat trifft und den Wissenschaftsrat und seine verschiedenen Gremien aktuell beraten soll. Außer Ihnen als Vorsitzenden gehören noch 7 weitere Expertinnen und Experten zum Team. Wie wollen Sie denn zusammenarbeiten? Wie ist das Team zusammengesetzt und welche sind Ihre Aufgaben?
Vielleicht darf ich hier nochmal ganz kurz auch auf die Genese dieser Gruppe zurückkommen. In der Klausursitzung hat die Wissenschaftliche Kommission des Wissenschaftsrates intensiv diskutiert und dann beschlossen, dass wir sowas wie eine schnelle Eingreiftruppe für den Themenkomplex KI im großen Kontext Wissenschaftssystem benötigen. Und daraufhin wurde diese Fokusgruppe installiert, hat ihre Arbeit aufgenommen, um auf der einen Seite Sichtweisen, Erfahrungen tatsächlich in einem Team zu bündeln, die Antennen auszufahren, um mitzubekommen, was läuft wie, wo sind technische Weiterentwicklungen, wo sind wissenschaftspolitische Strömungen, die man entsprechend aufnehmen muss. Und dieses Wissen auf der einen Seite natürlich in die unterschiedlichen Bereiche, Ausschüsse des Wissenschaftsrates hineinzutragen und wiederum andererseits natürlich auch als Ansprechpartner zu dienen für alle einzelnen Organisationen innerhalb des Wissenschaftsrates. Und von der Seite her ist das so ein querliegendes, querschneidendes Konstrukt, ein Experiment. Und wir sind alle gespannt, wie gut sich dieses Experiment entwickeln wird.
Um welches Thema werden Sie sich denn zuerst kümmern in der Gruppe?
Thema ist wirklich sehr, sehr schwer, weil wo fängt man an, wo hört man auf? Und das würde auch eine gewisse Priorisierung geben. Ich würde gar nicht um Thema als solches zu sagen, was ist der Impact für E-Learning, was ist der Impact auf wissenschaftliche Karriere, auf unser Publikationswesen, auf das Förderwesen, Förderinstrumente etc. Was mir jetzt als Vorsitzender ganz wichtig ist, und das sehe ich auch einen sehr starken Diskussions- und Handlungsbedarf, ist schlichtweg die Antwort ein bisschen darauf zu finden, wie das Wissenschaftssystem als solches mit der extremen Geschwindigkeit, mit der eine KI-Forschung sich aktuell entwickelt, was wir dieser unglaublichen Geschwindigkeit entgegensetzen können oder wie wir Wissenschaft in diesem Hochgeschwindigkeitszug tatsächlich unterstützen können.
Geschwindigkeit spielt ja auch bei der Umsetzung von Forschung in praktische Anwendungen eine zentrale Rolle. Und letzte Woche wurde bei Ihnen an der TU Dresden Richard Socher, das ist der Geschäftsführer der KI-basierten Suchmaschine YouCom, die Ehrendoktorwürde verliehen. Das Time Magazine zählt Herrn Socher zu den 100 einflussreichsten Personen im Bereich KI und er hat in Leipzig, Saarbrücken studiert, stammt aus Dresden, ist danach aber dann in die USA gegangen, nach Stanford, hat dort geforscht und dort dann eben YouCom gegründet. Was müsste denn passieren, damit solche Talente ihre Startups in Deutschland gründen und nicht dafür in die USA gehen müssen?
Bevor ich darauf antworte, natürlich ehrt uns das sehr und ich konnte auch tatsächlich an der Festveranstaltung gar nicht dabei sein, weil wir tatsächlich in Köln die erste Sitzung der Fokusgruppe KI hatten an diesem Freitagnachmittag. Also man muss Prioritäten setzen im Leben.
Ja, ich kann mich nur stellvertretend entschuldigen.
Nein, aber zurück zur Frage. Ich glaube, für derartige, ich sage es mal, Ausnahmetalente wie für einen Richard Socher, ich glaube, da können wir nicht mit einem allgemeinen Rezept anfangen. Aber ganz grundsätzlich sollten wir schon wesentlich stärker hier aktiv werden, auch proaktiver werden, dass wir auf der einen Seite unsere Partnerschaften, wir hatten es eben auch in der Thema Hardware, Rechnerinfrastrukturen etc. und die gehen natürlich auch in die Algorithmik. Also auf der einen Seite Partnerschaften tatsächlich ausnutzen, um jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen den Weg in andere Kulturen, Wissenschaftskulturen, Industriekulturen etc. zu ebnen. Man könnte auch nachdenken, da vielleicht ein bisschen strategischer zu agieren. Aber ich glaube, genauso wichtig ist dann, diesen jungen Leuten auch eine klare Perspektive für eine Rückkehr nach Deutschland bieten zu können. Ich glaube, da sollten wir flexibler werden und wieder zurück zu meinem Motto, da sollten wir, glaube ich, auch ein bisschen schneller werden.
Also Schnelligkeit und vielleicht die Gründlichkeit und das nachhaltige Wachstum der deutschen Eiche zusammen. Wir sind gespannt auf die weiteren Themen, mit denen sich die Gruppe befassen wird. Und es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Helena, vielen Dank, viel Erfolg mit der Arbeit. Schön, dass Sie dabei waren.
Aber ganz klasse. Vielen Dank.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.